Gott gibt immer wieder offene Türen. Wir tun gut daran, wenn wir diese offenen Türen wahrnehmen und sie nutzen und hindurchgehen. Und Heilung, das Angebot von Heilung, ist eigentlich nichts anderes als eine solche offene Tür. Eine Tür, die Gott für uns geöffnet hat, damit wir einen Ausweg haben, und zwar einen besseren Ausweg als die Menschen, die Gott nicht kennen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Wir haben Vorrechte, wir haben Privilegien, und eines dieser Privilegien ist die offene Tür der Heilung. Das heißt, wir sind nicht gegen Ärzte, versteht das richtig, auch ich nehme Ärzte in Anspruch, wenn es notwendig ist. Wir sind nicht gegen die Schulmedizin, im Gegenteil, das ist auch ein Segen Gottes. Aber ist es nicht ein viel größerer Segen noch, wenn wir eine zusätzliche offene Tür haben, die uns eine Abkürzung sozusagen bietet, die uns in den wahren Segen, in das wahre Leben Gottes hineinführt, nämlich göttliche Gesundheit, angerührt zu werden von ihm und von seiner Kraft, von seiner Herrlichkeit? Heilung ist nichts anderes als eine offene Tür. Und wir wollen heute Morgen dieses Thema Heilung studieren aus einem anderen Aspekt, von einem anderen Gesichtspunkt aus, als wir es bisher getan haben, nämlich aus dem Gesichtspunkt der Liebe. Ihr wisst ja, dass wir in einer Serie sind über die Liebe Gottes. Und ich habe mir überlegt, soll ich diese Serie unterbrechen für den Heilungsgottesdienst? Aber mir war schnell klar, dass hier eine super gute Gelegenheit sich bietet, den Zusammenhang aufzuzeigen zwischen der Liebe Gottes und seinem Angebot von Heilung. Denn dieses Angebot von Heilung ist nicht nur eine offene Tür, sondern wenn wir uns überlegen, warum Gott das tut, dann kommen wir schnell zu dem Schluss, dass er es aus Liebe tut. Ich habe in meiner ersten Predigt zu diesem Thema ein Zitat vorgelesen, das ich heute wiederholen möchte. Das Gegenteil von biblischer Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von biblischer Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Wenn du Gott daran misst und wenn du weißt, dass er der Inbegriff biblischer Liebe ist, ja, ich meine, er hat die Liebe ins Leben gerufen. Alles, was wir Liebe nennen, kommt letztlich von ihm und muss sich an seinem Vorbild messen. Hier ist eine neue Qualität von Liebe verfügbar geworden und hat sich manifestiert, die wir bis dahin nicht gekannt haben. Und manche Leute wissen um die Liebe Gottes, aber sie wissen nicht genau, was diese Liebe für sie alles beinhaltet und haben ein Bild von Gott, das dem gleichkommt, einer gleichgültigen Person. Sie halten Gott zwar nicht für jemanden, der sie hasst, aber sie denken insgeheim, dass Gott ihnen gegenüber gleichgültig ist. Dass Gott ihren Nöten, ihren Bedürfnissen, ihren Ansprüchen gegenüber gleichgültig ist. Nun, was wäre das für ein Gott, der gleichgültig ist gegenüber den Bedürfnissen, gegenüber den Nöten seiner Kinder? Was wäre das für ein Gott? Er würde den Maßstab, den er selber gesetzt hat, nicht erfüllen. Und das kann nicht sein. Wenn Gott von Liebe redet, wenn er uns die Liebe anempfiehlt als unseren Lebensstil, dann können wir sicher sein, dass er selbst nach diesem Maßstab lebt. Dass er selbst diesem gerecht wird, dass er selbst der Inbegriff von Liebe ist. Nun, was tut Liebe? Eine gute Frage, die wir uns oft stellen können, ist, was würde Liebe tun? Was würde Liebe tun? Vielleicht kennt ihr diesen Slogan, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Aber noch besser kannst du dich fragen, was würde Liebe tun? Denn Gott ist Liebe. Und Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist Gott in Person. Was würde Liebe tun? Was würde Liebe tun in Bezug auf Heilung? Wenn du deine Kinder liebst, würdest du nicht alles daran setzen, dass sie auch körperlich gesund sind, dass sie den Segen bekommen in ihrem physischen Leib, der ihnen dazu verhilft, gesund zu sein? Ist es nicht das, was du tun würdest? Als liebende Mutter, als liebender Vater? Warum haben wir oft von Gott ein so anderes Bild? Warum denken wir, dass Gott sich sogar über das Normalste hinweghebt, dass er quasi höhere Gedanken hat noch, höher als das, was wir als Liebe empfinden würden. Und meinen damit nicht, dass er noch mehr tut, sondern dass er weniger tut oder etwas anderes tut. Wie können wir glauben, dass Gott uns Krankheit sendet, um uns zu erziehen, wenn wir so etwas mit unseren Kindern niemals tun würden? Haben wir wirklich das Bild eines liebenden Gottes vor Augen oder haben wir da irgendein Zerrbild mitbekommen, das nichts zu tun hat mit dem liebenden Gott, wie ihn die Bibel beschreibt? Was hat Gott getan in Bezug auf Krankheit? Psalm 107, Vers 20. Eine altbekannte Stelle, die wir heute in neuem Licht anschauen wollen. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Warum tat Gott das? Warum hat Gott sein Wort gesandt? Warum hat er das getan? Warum hat er sein Wort gesandt und sein Wort hatte die Heilungskraft in sich? Und warum hat er die Menschen aus ihren Gruben erlöst? Aus keinem anderen Grund, weil er Liebe ist. Er ist Liebe. Er ist Liebe und Liebe streckt sich aus zu denen hin, die sie liebt. Liebe streckt sich aus zu dir und zu mir in unserer Not. Liebe streckt ihre Hand aus, wenn du in einer Grube sitzt. Wenn du in eine Grube gefallen bist, geht Liebe nicht vorbei und sagt, ja, musst selber schauen, wie du da rauskommst, sondern Liebe sagt, hier ist meine Hand. Ich strecke mich zu dir aus. Und Gott hat schon im alten Bund sein Wort gesandt, um Menschen zu heilen. Das heißt, man konnte aufgrund des Wortes Gottes geheilt werden, auch schon unter dem alten Bund. Die Erfüllung dieses Wortes aus Psalm 107, Vers 20 kann auf zwei Ebenen stattfinden oder können wir auf zwei Ebenen sehen. Nämlich einerseits auf der Menschwerdung Jesu Christi und andererseits auf der Kraft, die dem Wort Gottes innewohnt, auch über die Menschwerdung Jesu Christi hinaus oder danach, besser gesagt. In Johannes 1, Vers 14 sehen wir die erste Ebene. Johannes 1, Vers 14. Hier sagt Johannes, und das Wort wurde Fleisch. Welches Wort? Das Wort, welches Gott gesandt hat, um sie zu heilen. Das Wort, welches Gott unter dem alten Bund aussandte, um Menschen zu heilen, ist dasselbe Wort, das Fleisch wurde in Jesus Christus. Und das sehen wir insbesondere daran, wie Jesus dieses fleischgewordene Wort gewirkt hat. Ein Hauptteil, ein Hauptbestandteil seines Dienstes war, dass er Menschen heilte. Wir sehen hier also die Verkörperung und die Verlängerung von dem, was in Psalm 107, Vers 20 angekündigt wurde oder in einer abstrakten Weise, in einer unpersönlichen Weise gesagt wurde, nämlich, dass er sein Wort sandte. Gott ging den ganzen Weg und sandte sein Wort so sehr, dass sein Wort Fleisch wurde, in seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Und genauso wie das Wort unter dem alten Bund Menschen heilte, nachdem es ausgesandt war, heilte Jesus, das fleischgewordene Wort, Menschen in Vorbereitung auf den neuen Bund, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Siehst du, Jesus hat einen großen Teil seines Dienstes auf dieser Erde damit verbracht, den Menschen ein neues Gottesbild beizubringen. Jesus hat viel Zeit damit verbracht, falsche Vorstellungen, falsche Lehren, Zerrbilder, die die Leute hatten, von Gott zu korrigieren, zu eliminieren und zu ersetzen durch das Bild des wahren Gottes. Wenn du die Evangelien liest, dann findest du immer wieder Stellen, wo Jesus das korrigiert, was sie glaubten. Und ein Grund, warum viele Menschen zur Zeit Jesu sich so gesträubt haben gegen ihn, war, weil das Bild, was Jesus den Menschen vermittelte von Gott, so völlig anders war, als das, was sie bis dahin gehabt hatten. Und sie konnten nicht glauben und nicht verstehen, dass Gott so anders sein sollte als ihre Tradition. Aber es spielt keine Rolle, was wir für Traditionen haben. Es spielt keine Rolle, was wir über Jahre gehört haben. Einzig und allein ausschlaggebend ist, was das Wort Gottes sagt über ihn. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein biblisches Gottesbild bekommen. Die andere Ebene, nämlich dass das Wort Gottes auch sozusagen über die Fleischwerdung Jesu hinaus Kraft hat, finden wir in Johannes 6, Vers 63. Johannes 6, Vers 63. Hier spricht Jesus selbst, und zwar quasi voraussehend, auf die Zeit, wenn er nicht mehr auf der Erde sein würde. Hier, wir erleben eine Art Höhepunkt. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Aber Jesus wusste bereits, es würde eine Zeit kommen, wo er nicht mehr als das Fleisch gewordene Wort Gottes auf dieser Erde wandeln würde. Wo also quasi wieder ein Zustand sein würde, wo Gott nicht anwesend ist in dieser Form wie damals. Und in Bezug darauf gibt er Anweisung. Er sagt hier, der Geist ist es, der lebendig macht. Das ist eine sehr allgemeine Aussage. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und es ist eine Aussage, die insbesondere für den neuen Bund gilt. Was ist es oder wer ist es, der im neuen Bund lebendig macht? Wer ist es, der einen Menschen dazu befähigt, im neuen Bund zu stehen? Wer ist es, der einen Menschen befähigt, eine lebendige Beziehung zu haben mit Gott, dem Vater? Es ist der Geist. Der Geist des lebendigen Gottes, der in dich hineinkommt und dich von Neuem geboren werden lässt und dich lebendig macht für Gott. Das Fleisch nützt nichts. Preis dem Herrn. Sag mal, das Fleisch nützt nichts. Das Fleisch nützt nichts. Wir müssen uns verabschieden von der Vorstellung, dass wir im Fleisch irgendetwas Göttliches bewirken können. Und jetzt kommt's. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Denkt einen Moment mit mir nach. Nachdem Jesus gesagt hat, der Geist aber ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Werden die Zuhörer im ersten Moment gedacht haben, ja Herr, und wo ist der Geist? Und wie kommen wir zu diesem Geist? Und wie können wir des Geistes teilhaftig werden? Ist es nicht das, was auch wir oft denken? Wo ist der Geist? Wir wissen zwar, dass der Heilige Geist durch die neue Geburt in uns hineingekommen ist. Vielleicht und hoffentlich sind wir sogar im Geist getauft worden und reden in neuen Zungen. Wir wissen also eigentlich, dass der Geist da ist und trotzdem wissen wir es nicht. Und nur für den Fall, dass wir in diese missliche Lage kommen sollten, sagt Jesus hier genau, was Geist ist, nämlich die Worte, die ich zu euch geredet habe. Sie sind Geist und sind Leben. Oder könntest du auch sagen, sie sind Geist und geben Leben. Und diese Ebene verweist uns zurück auf Sprüche 4, Vers 22. Sprüche 4, Vers 22, wo der Sprücheschreiber schon gesagt hat, denn Leben sind sie, nämlich die Worte, denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Und all das, was wir in diesem kurzen Abschnitt angeschaut haben, ist ein Werk der Liebe. Es ist ein Werk der Liebe, dass du nur deine Bibel aufzuschlagen brauchst, dir zwei, drei Schriftstellen heraussuchen musst zum Thema Heilung, die dir Heilung versprechen. Nimm zum Beispiel Jesaja 53, 4 und 5. Nimm 1. Petrus 2, 24. Nimm Matthäus 8, Vers 17. Dann hast du drei sichere Schriftstellen, die dir Heilung versprechen. Das ist alles, was du tun musst. Ist das nicht Liebe? Ist das nicht ein Werk der Liebe? Liebe streckt sich aus zu dir und macht dir den Weg so einfach wie möglich. Siehst du, es ist nicht einmal notwendig, dass dir jemand die Hände auflegt. Es ist nicht einmal notwendig, ich sage das einfach mal so ungeschützt, dass du in den Gottesdienst kommst, um dir Hände auflegen zu lassen. Es ist gut, dass du das tust, aber es ist nicht notwendig, wenn du am Dienstagmorgen zu Hause für dich Heilung beanspruchen willst, dann brauchst du nur deine Bibel. Du brauchst nur deine Bibel, denn dort findest du Worte, die Geist und Leben sind. Denn dort findest du Worte, die dazu gesandt sind, um dich zu heilen. Dort findest du Worte, die deinem Fleisch Leben bedeuten. Halleluja! Ist das nicht Liebe? Liebe hat es so einfach wie möglich gemacht. Liebe sagt nicht, ja, sie sollen sich ruhig ein bisschen anstrengen. Also mindestens den Weg in den Gottesdienst sollten sie unter die Füße nehmen. Nein, Liebe geht sogar noch einen Schritt weiter. Liebe sagt, wenn einer nicht mehr gehen kann, dann hat er seine Bibel neben sich auf dem Nachttisch liegen. Er muss sie nur aufschlagen, diese Worte nehmen für sich und wissen, was Liebe für ihn getan hat und bereit ist zu tun. Und er wird geheilt werden. Und das ist ein Werk der Liebe. Sehen wir es doch einmal so. Ich wundere mich manchmal, warum viele Leute, gläubige Christen, diese Angebote Gottes so ohne weiteres ablehnen und in Frage stellen und in Zweifel ziehen. Ist es nicht traurig, dass viele Christen keinerlei Anspruch daran haben, von Gott geheilt zu werden? Ist es nicht traurig, dass so viele sagen, ja, das brauche ich nicht oder das gibt es für uns heute nicht mehr, obwohl es im Wort steht? Ist es nicht traurig, dass viele das Vorrecht der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und des Redens in neuen Zungen nicht als ein Vorrecht sehen, sondern allerhöchstens als eine Verpflichtung? Wie sieht das Ganze aus, wenn du es als ein Geschenk der Liebe betrachtest? Liebe hat sich zu uns hinausgestreckt und hat uns alle möglichen Zusatzangebote gegeben, über das reine Errettetwerden hinaus. Und wir sind so bescheiden und geben uns mit der puren Errettung zufrieden. Ja, ich bin froh, dass meine Seele errettet ist und ich in den Himmel gegangen, alles andere ist mir egal. Sei doch nicht so bescheiden. Sei doch nicht so hoffnungslos bescheiden in Bezug auf die Segensangebote Gottes, denn sie sind motiviert aus Liebe zu dir, um dein Leben ein bisschen lebenswerter zu machen. 1. Johannes 4, Vers 8 ist eine Schlüsselschriftstelle in diesem Zusammenhang. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hier haben wir vielleicht den Schlüssel dafür, warum viele Leute die Angebote Gottes nicht ernst nehmen oder sie sogar wissentlich ablehnen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Du musst in eine Liebesbeziehung eintreten zu diesem Gott, der dich zuerst geliebt hat, um seine Angebote wahrzunehmen und verstehen zu können. Weißt du, wenn du nicht liebst oder wenn du nicht bereit bist, auf Liebe einzugehen, dann kann es sein, dass du ein Angebot meinerseits verachtest oder denkst, ich habe Hintergedanken. Aber das ist bei Gott niemals so. Gott hat niemals Hintergedanken. Er bietet dir nicht etwas Gutes an, in der Meinung, dass du ihm dann etwas schuldig bist. Das ist eine Vorstellung, die viele von uns lange gehegt haben. Ja, natürlich, ich weiß schon, Gott bietet mir bestimmte Dinge an, aber wenn ich die nehme, dann bin ich wiederum verpflichtet, mich wohl zu verhalten. Dann bin ich verpflichtet, ihm zu dienen. Dann bin ich verpflichtet, mehr in die Gemeinde zu kommen und so weiter und so fort. Nein. Bist du nicht? Liebe ist völlig uneigennützig. Mein Gott hat unter dem alten Bund und auch im neuen Bund Leute geheilt, von denen du nachher in der Schrift nie wieder irgendetwas liest. Was ist aus all diesen Leuten geworden, die unter dem Dienst Jesu geheilt worden sind? Ich bin überzeugt davon, dass viele ihm später nicht gedient haben. Dass manche sich vielleicht sogar gegen ihn gewendet haben. Aber Liebe hat nicht gesagt, ja, yeah, jetzt müssen wir aufpassen. Wir können ja nicht jemanden segnen, der uns nicht wieder zurücksegnet. Wir können ja nicht jemanden lieben, der uns nachher nicht mit Liebe erwidert. Sondern Liebe ist den ganzen Weg bis zum Ende gegangen und hat auch das geliebt, was nicht liebenswert war. Lass uns einige biblische Beispiele anschauen, wie Jesus sich ausgestreckt hat in seiner Liebe zu den Kranken. Matthäus 14, Vers 14. Matthäus 14, Vers 14. Hier heißt es: Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Er wurde innerlich bewegt über sie. Nun, das ist eine Formulierung hier, die zurückgeht auf das griechische Wort splanchnizomai. Und splanchnizomai bedeutet, sich innerlich erbarmen. Innerlich beziehungsweise in den Eingeweiden bewegt werden, da man die Eingeweide als Sitz der Gefühle, besonders von Mitleid und Liebe, angesehen hat. Das ist eigentlich ein sehr seltsames Wort. Es beschreibt, dass jemand in seinem Innersten, in seinem Bauch, in seinen Eingeweiden bewegt wurde. Kennst du das? Solche Zeiten, wo du Gefühle im Bauch spürst. Das, was wir manchmal nennen, wenn jemand Schmetterlinge im Bauch hat, wenn du frisch verliebt bist. Wenn du frisch verliebt bist, dann hast du Schmetterlinge im Bauch. Was ist das? Das ist ein Ausdruck von dem, was hier beschrieben wird, durch dieses innerlich bewegt werden, dieses griechische Wort splanchnizomai. Und Jesus, von ihm wird ungefähr 12-mal im Neuen Testament gesagt, dass er sich in dieser Art und Weise innerlich aufgewühlt fühlte. Dass er innerlich bewegt war, von Mitleid und Erbarmen und Liebe getrieben war, Dinge zu tun oder Dinge zu sagen. Und 4 von diesen Stellen beziehen sich auf die Heilung von Menschen. Die Liebe, die sich in Jesus verkörpert hat, war nicht tatenlos. Wir reden hier nicht von einer abstrakten Liebe. Wir reden hier nicht davon, dass sich jemand theoretisch erbarmt hat, sondern wir reden davon, dass sich hier jemand ausgestreckt hat zu denen hin, die Liebe brauchten. Matthäus 20, Vers 34 ist eine weitere Stelle, wo dieses Wort vorkommt. Jesus aber, innerlich bewegt, splanchnizomai, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Die Rede ist hier von zwei Blinden, die zu Jesus kamen und geheilt werden wollten. Und Jesus war innerlich bewegt über ihren Zustand. Er war innerlich bewegt von Liebe, Erbarmen und Barmherzigkeit getrieben über diesen Zustand, in dem sie seit Jahr und Tag waren. Siehst du, Liebe ist es nicht gleichgültig, wenn jemand krank ist. Liebe ist es nicht gleichgültig, wenn jemand leidet. Liebe ist es nicht gleichgültig, dass jemand chronische Gebrechen hat, sondern Liebe streckt sich aus zu dieser Person hin. Wir haben manchmal eine schwache Vorstellung von diesem sich erbarmen und von dieser Liebe gehabt, indem wir gedacht haben, ja, Trost, Trost muss genügen. Aber Gott hat sich nicht mit Trost zufrieden gegeben. Jesus hat sich nicht damit zufrieden gegeben, den Kranken über das Haupt zu streichen und zu sagen, nur noch ein paar Tage mehr, mein lieber Sohn, dann ist alles vorbei. Fällt mir gerade ein, was Kenneth Hagin immer erzählt. Kenneth Hagin war ja als junger Mann im Alter von 15 Jahren, lag er auf dem Sterbebett. Die Ärzte gaben ihm nicht eine Chance unter 1000. Er hatte keine Chance zu überleben. Und die Prediger, alle Pastoren, die zu ihm ans Bett kamen, wussten entweder überhaupt nichts zu sagen oder einer, den er immer wieder in seinen Büchern auch beschreibt, kam und sagte, nur Ruhe, mein Sohn, in ein paar Tagen ist alles vorbei. Und dann ging er aus dem Krankenzimmer hinaus zu den Eltern und bereitete sie vor auf das Ableben ihres Sohnes. Was ist das für eine Liebe? Das ist keine Liebe, das ist Gleichgültigkeit. Und wir haben gerade gelernt, dass biblische Liebe nicht gleichgültig ist. Das Gegenteil von biblischer Liebe ist Gleichgültigkeit. Liebe streckt sich aus zu den Kranken hin. Markus 1, Vers 41. Noch eine solche Stelle. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn, nämlich einen Aussätzigen, an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Auch hier wieder, angesichts einer Krankheit, eines Gebrechens, das die unterste Stufe des damals Möglichen bezeichnete, nämlich eines Aussätzigen, verwirft Jesus nicht die Hände und sagt, ja, also nein, dazu reicht meine Kraft nicht aus. So viel Liebe habe ich dann doch nicht, dass ich einen Aussätzigen anfassen würde. Sondern Jesus erniedrigt sich hier noch einmal, könnte man sagen, und fasst auch diesen Aussätzigen an. Jemand, der ausgestoßen war von der Gesellschaft. Jemand, der von niemandem mehr geachtet wurde. Jemand, dem kein menschlicher Arzt mehr irgendwie helfen konnte oder geholfen hätte, wenn er es gekonnt hätte. Jemand, der ganz am Ende angekommen war. Ich meine, stell dir vor, du hast Aussatz und die Glieder faulen dir ab. Stell dir vor, du bist aussätzig und bist ausgestoßen aus der Gesellschaft, lebst irgendwo in einer Höhle. Die Finger sind dir schon verloren gegangen. An den Zehen ist es auch schon am Nagen. Du bist eingebunden mit irgendwelchen Bandagen und bist angewiesen darauf, dass man dir Essen bringt. Du darfst dich nicht auf 7 Meilen einer bewohnten Stadt nähern. Wenn du es trotzdem tust, wirst du gesteinigt. Stell dir das mal vor. Aber was würde Liebe tun? Wie reagiert Liebe auf einen solchen Fall? Wie reagiert Liebe in einer solchen Situation? Was tut Liebe? Und Jesus ist die Verkörperung der Liebe. Lass uns diesen Vers noch einmal lesen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Er war innerlich bewegt. Und wir sollten es nicht beim innerlichen Bewegtsein bewenden lassen, sondern wir sollten auch, wie Jesus, unsere Hand ausstrecken. Hin zu denen, die diese Hand brauchen. Und weißt du, du musst nicht mit einem Dienst anfangen im Sinne von Mutter Teresa. Das ist nicht der Anfang eines solchen Dienstes. Sondern du solltest dich bewegen lassen von den Nöten, die um dich herum sind. Und dort deine Augen nicht verschließen. Sondern sagen, egal was du für eine Krankheit hast, ich bin bereit für dich zu beten. Und wenn du selber keinen Glauben hast, dann bring die Leute zu uns. Wisst ihr, wir haben es mehrmals erlebt, eine Situation insbesondere, wo uns jemand informiert hat über die Situation einer Person, die eigentlich am Ende war und der die Ärzte noch 3 Monate zu leben gegeben haben. Und wir haben uns getroffen mit dieser Person und haben sie zum Herrn führen können und haben für sie gebetet und diese Person lebt heute noch. Das ist inzwischen 1,5 Jahre her. Halleluja. Diese Dinge funktionieren, wenn wir bereit sind, unsere Hand auszustrecken. Wenn wir bereit sind, Liebe walten zu lassen. Wenn wir bereit sind, uns innerlich bewegen zu lassen. Und Jesus tat das. Lass uns ein weiteres Beispiel anschauen. Lukas 10, die Verse 33 bis 34. Lukas 10, 33 und 34. Hier spricht Jesus, erzählt er ein Beispiel dafür, wer unsere Nächsten sind. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus beginnt die Geschichte damit, dass er beschreibt, wie ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinabging und unter die Räuber fiel. Und zuerst ging ein Priester vorbei und dann ging ein Levit vorbei. Und diejenigen, die eigentlich Liebe kennen sollten, die eigentlich hätten wissen müssen, was Liebe ist und was Liebe tun würden, sie gingen einfach vorbei. Sie wechselten die Straßenseite, heißt es im Griechischen. Sie wechselten die Straßenseite und gingen vorbei. Sie hätten gewusst, was Liebe tun würde, aber sie haben es nicht getan. Und dann kam einer, der noch nicht einmal zur Volksgemeinschaft Israels gehörte, ein Samariter, ein Fremdling, jemanden, den man ein Heide nannte. Und er tat das, was Liebe tun würde. Was würde Liebe tun? Liebe würde sich innerlich bewegen lassen. Wenn du jemanden halbtot am Straßenrand liegen siehst, dann musst du schon ein ziemlich hartes Herz haben, damit du einfach vorbeigehst. Da musst du schon ziemlich hartherzig sein, um einfach vorbeizugehen. Liebe lässt sich innerlich bewegen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr solches innerliche Bewegen in eurem Herzen wahrnehmt, dann folgt dem. Versucht das nicht abzuklemmen oder zu unterdrücken. Wir neigen manchmal dazu, solche heftigen Gefühle zu unterdrücken. Zu denken, ja, nein, das ist jetzt nicht angemessen, dass ich solche Gefühle habe. Es ist angemessen, wenn du jemandem helfen kannst, dass du dich bewegen lässt. Wenn du jemanden siehst, der in Not ist, dass du dich bewegen lässt innerlich. Das ist durchaus angemessen und es entspricht unserem Vorbild Jesus. Du könntest sagen, Jesus beschreibt hier in Form eines Samariters sich selbst. Das, was Jesus in diesen Samariter hineinlegt in der Erzählung, ist das, was Jesus selbst nicht nur tun würde, sondern getan hat. Jesus hat uns, die wir von Jerusalem nach Jericho hinabgestiegen sind, und das ist ein Abstieg, nicht nur im geografischen Sinn, sondern auch im geistlichen Sinn. Jerusalem ist hoch auf dem Berg, die heilige Stadt, das Zion Gottes, und Jericho ist die Räuberhöhle am Toten Meer unten, im Tal. Leute, die hinabgingen von Jerusalem nach Jericho, führten meistens nichts Gutes im Schilde. Entweder gingen sie in Jericho ins Freudenhaus oder sie wollten Handel treiben. Und Jesus kam, um uns Gestrandete, um uns unter die Räuber Gefallene zu heilen. Unsere Wunden mit Öl und Wein zu versorgen. Jesus beschreibt hier im Grunde genommen sich selbst. Aber wir können das auch auf die Heilung des Körpers übertragen. Wenn Jesus hier sich selbst beschreibt und diesem Mann unterschrieb, in Anführungszeichen, dass er hinzutrat, seine Wunden verband und Öl und Wein darauf goss, ist es nicht das, was Jesus tun würde? Ist es nicht das, was Jesus auch mit unseren Wunden tun würde? Sowohl mit unseren seelischen Wunden, als auch mit unseren körperlichen Wunden und Krankheiten und Gebrechen. Wir dürfen diese Dinge gar nicht so sehr trennen. Wenn Jesus bereit ist, unsere Seele zu heilen, dann ist er auch bereit, unseren Körper zu heilen. Wenn er bereit ist, unseren Körper zu heilen, dann wird er wohl auch bereit sein, unsere Seele zu heilen. Halleluja. Und zwar genauso vollständig, wie er unseren Geist zu neuem Leben gebracht hat. Jesus entspricht diesem Bild des barmherzigen Samariters. Und er möchte heute Morgen deine Wunden heilen. Preis dem Herrn. Diese Predigt hat den Titel Liebe heilt alle Wunden. Liebe heilt alle Wunden. Weißt du, und wenn er die extra Meile gehen muss, wenn er die zweite Meile gehen muss, wenn er dich auf sein Tier laden und dich in eine Herberge bringen muss, das ist ihm nicht zu viel. Wenn er noch zusätzlich etwas bezahlen muss, damit weiter auf dich aufgepasst und für dich gesorgt werden kann, auch das ist ihm nicht zu viel. Wenn du zusätzliche Belehrung brauchst, wenn man dich zusätzlich umsorgen muss, es ist ihm nicht zu viel. Wenn du es heute Morgen noch nicht kapierst, es ist ihm nicht zu viel, es dir noch einmal und noch einmal und noch einmal zu erklären. Siehst du, dieser Mann hier, dieser Samariter, hat keine Grenze gesetzt. Er hat nicht gesagt zu diesem Herbergsvater, nun, wenn der gute Mann in 2 Tagen nicht wieder auf den Beinen ist, dann schmeiß ihn raus, so viel Geld habe ich nicht. Sondern er hat ihm 2 Denare dort gelassen, das war eine ziemlich große Summe. Und hat gesagt, den Rest werde ich dir erstatten, wenn ich zurückkomme. Auf unbestimmte Zeit. Und so ist Jesus mit uns. So ist Gott mit uns. Wisst ihr, ich habe viele Situationen erlebt, wo ich gerungen habe um die Heilungskraft Gottes und ich habe sie nicht erlebt. Ich habe es nicht kapiert. Es war mir irgendwie zu weit weg. Und wisst ihr, warum es mir zu weit weg war? Weil ich ein falsches Bild von meinem Gott hatte. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er sich jetzt in dieser Situation zu mir hin ausstrecken würde, der ich seit 10, 15, 20 Jahren gläubig bin und noch immer nicht verstanden habe, wie ich der Heilungskraft Gottes anteilig werden kann. Aber er verzweifelt nie. Es ist ihm nie zu spät und nie zu viel, es dir noch einmal zu erklären, sich noch einmal mit dir hinzusetzen und zu sagen, look, so und so ist es. Und all das habe ich nur getan, weil ich dich liebe. All das habe ich nur getan, um dir meine Liebe zu beweisen. Lass uns eine letzte Stelle anschauen hier. Lukas 22, Vers 50 und 51. Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Nur bei Lukas erfahren wir, dass es das rechte Ohr war. Lukas als Arzt, ja, der damaligen Zeit, hat sich die Sache genau angeschaut und genau beobachtet und genau aufgeschrieben. Jesus aber antwortete und sprach, lasst es soweit, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Denke einen Moment mit mir nach, wen Jesus hier geheilt hat. Den Knecht des hohen Priesters. Wozu war dieser Knecht gekommen? War dieser Knecht gekommen, um Jesus nachzufolgen? War dieser Knecht gekommen, um Jesus zu begrüßen und zu beglückwünschen? War dieser Knecht gekommen, um Jesus ein Opfer zu bringen? War dieser Knecht gekommen, um mit Jesus zu essen? Nein, dieser Knecht war gekommen, um Jesus gefangen zu nehmen. Dieser Knecht war gekommen als ein Teil dieser Rotte, die gekommen war, um Jesus gefangen zu nehmen. Um Jesus zu töten, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Deswegen war er gekommen, in Stellvertretung seines feigen Herrn. Und nachdem Petrus, wir wissen ja, dass es Petrus war, Lukas erwähnt das nicht, aber wir wissen, dass es Petrus war, der diesem Knecht das Ohr abgehauen hatte. Wir wissen, dass es Petrus war. Da sagt Jesus nicht, ja, wenigstens hätte er einen jetzt mal noch verwünscht. Wir würden ja nicht die ganze Rotte da umbringen lassen, aber wenigstens hätte einer einen Denkzettel bekommen. Nein, sondern er schielt seine Jünger, er schalt seine Jünger, er scheltet seine Jünger und sagt ihnen, sie sollen ihre Schwerter zurückstecken Und was tut er? Er nimmt dieses Ohr, das vermutlich auf den Boden gefallen war, und setzt es dem Knecht wieder an und heilt ihn. Seinen Feind. Jesus heilt sogar seine Feinde. Ich weiß, dass wir alle keine Feinde Gottes sind. Wir sind keine Feinde Jesu. Wenn die Liebe Gottes sogar so weit geht, dass er seine eigenen Feinde heilt, dass er die heilt, die gegen ihn ankommen, dass er die bereit ist zu heilen, die ihn gefangen nehmen wollen. Wie viel mehr wird er uns heilen, die wir seine Freunde sind? Halleluja, bist du ein Freund Gottes? Bist du ein Freund Jesu? Bist du ihm freundlich gesinnt heute Morgen? Gesinnt, gesonnen? Bist du ihm freundlich gesinnt? Dann hast du doch umso mehr ein Recht darauf, von ihm angerührt zu werden. Das ist Ausdruck der Liebe Gottes. Denn in Matthäus 5, 44 und 45 lesen wir folgende Aufforderung an uns. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist eine Vorstellung, mit der wir manchmal unsere Liebe Mühe haben. Jemand hat einmal gesagt, ich glaube, wenn ich Gott wäre, dann würde ich manchmal die Bösen bestrafen damit, dass die Sonne für sie nicht scheint oder dass es keinen Regen gibt in ihrem Land. Aber Gott sagt hier, dass er seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Nun, Jesus sagt am Anfang, liebt eure Feinde. Und er ist mit gutem Beispiel vorausgegangen. Halleluja. Wenn er sogar seine Feinde liebt, wie viel mehr liebt er seine Freunde? Jesus liebt die Feinde nicht genauso, wie er dich liebt. Jesus liebt die Feinde nicht genauso sehr, wie er uns liebt. Er liebt uns umso mehr, weil wir seine Kinder sind. Zuallererst die Hausgenossen des Glaubens, sagt Paulus. Sobald jemand diese Liebe annimmt, kommt er in den Genuss der ganzen Liebe. Sobald jemand diese Liebe, dieses Angebot annimmt, kommt er in den vollen Genuss des Segens. Aber was tut Gott für uns, die wir seine Freunde sind? Denkst du nicht, dass er gerne bereit ist, dich heute Morgen zu heilen? Halleluja. Preis dem Herrn. Amen.